Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Kann Deutschland Asylverfahren in andere Staaten auslagern und dadurch die Zahl der Schutzsuchenden reduzieren? Nein, sagen nicht wenige Experten. Zu teuer, zu kompliziert, zu fragwürdig. Ja, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus, unter bestimmten Bedingungen. Bevor wir uns seine Sicht der Dinge schildern lassen, hören wir Katharina Hamberger, die die politische Debatte zusammenfasst.
Im November 2023 haben die Länder die Bundesregierung nochmal aufgefordert zu prüfen, ob es möglich sein kann, Asylverfahren in andere Nicht-EU-Staaten zu verlagern. Zu dieser sogenannten Drittstaatenlösung liegt nach mehreren Anhörungen von Sachverständigen im Innenministerium ein erster Zwischenbericht vor, den Bund und Länder am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz besprechen wollen. Über diesen Bericht hatte die ARD zuerst berichtet, er liegt auch unserem Hauptstadtstudio vor. Das Fazit demnach: rechtlich ausgeschlossen ist eine sogenannte Drittstaatenlösung zwar grundsätzlich nicht, dennoch äußerten viele der befragten Sachverständigen Skepsis bezüglich der rechtlichen und praktischen Umsetzung und mahnten auch die Folgen an. Durchgespielt wurden für die Prüfung laut dem Bericht mehrere Modelle, darunter das sogenannte Ruanda-Modell, auf das Großbritannien setzt, und auch die Pläne der italienischen Regierung, Menschen, die noch auf hoher See aufgegriffen werden, nach Albanien zu bringen, wo sie ein Asylverfahren nach italienischem Recht durchlaufen sollen. Beide Modelle sind bislang aber noch nicht umgesetzt. Das erste Fragezeichen setzt das Bundesinnenministerium schon bei der Übertragbarkeit der Modelle auf Deutschland. Großbritannien unterliege anderen rechtlichen Rahmenbedingungen, schon allein, weil es nicht mehr Teil der EU ist. Und Italien hat als Mittelmeeranrainer andere Voraussetzungen. Zudem heißt es in dem Bericht, Zweifel betreffen das Verhältnis des organisatorischen und finanziellen Aufwands von Auslagerungsmodellen zum unsicheren Nutzen mit Blick auf eine Reduktion irregulärer Migration nach Deutschland. Sprich, wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Verwiesen wird dabei unter anderem auf die hohen Kosten, die man in Großbritannien und Italien veranschlagt. Laut Medienberichten rechnet unter anderem der Rechnungshof in Großbritannien mit einer 500 Millionen Pfund an Ruanda und dann noch einmal 100.000 Pfund pro Asylbewerber. Mehrere Sachverständige hätten laut Bericht außerdem darauf hingewiesen, dass bislang nicht erwiesen sei, ob die Modelle im Gegenzug einen Abschreckungseffekt nach sich zögen. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegen auch die Stellungnahmen von 21 der 28 Sachverständigen vor, laut denen man davon ausgeht, dass voraussichtlich nur wenige Menschen überhaupt über eine solche Drittstaatenlösung ins Ausland gebracht werden könnten. Geklärt ist auch nicht, welche Staaten überhaupt in Frage kämen, denn sie müssen gewisse menschenrechtliche Standards garantieren. In einem Pressegespräch äußerten sich heute 4 Hilfsorganisationen auch öffentlich zu ihren Stellungnahmen. Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, verweist gerade in dieser Frage darauf, dass es ohne eine entsprechende Prüfung durch deutsche Behörden nicht gehe und diese damit auch noch einmal zusätzlich belastet würden.
Das heißt, hier muss dann geprüft werden, droht weitere Kettenabschiebung. Es muss geprüft werden, ist der Schutzstandard ausreichend? Es muss geprüft werden, gibt es menschenwürdige Lebensverhältnisse vor Ort?
Bei den Anhörungen im Innenministerium soll außerdem von einigen Sachverständigen auf einen möglichen höheren Personalaufwand durch die Überstellung von Deutschland in das Drittland verwiesen worden sein.
Keine guten Noten also insgesamt für die sogenannte Drittstaatenlösung von vielen Sachverständigen. Der Migrationsforscher und Soziologe Gerald Knaus stimmt da nicht ganz zu und sieht es ein bisschen anders. Einen schönen guten Tag, Herr Knaus.
Schönen guten Tag.
Sie sind jemand, der sagt, grundsätzlich wäre das Modell übertragbar unter bestimmten Bedingungen. Heißt das, wenn es nach Ihnen geht, sollten auch Deutschland und andere darüber nachdenken?
Ja, der Moment ist ja sehr merkwürdig. In der EU denken mittlerweile die Mehrheit der Staaten nicht nur darüber nach, sondern fordern es. Das sind Staaten wie Finnland, Schweden, Dänemark, Polen, Tschechien. Die größte Partei, die die Europawahlen gewonnen hat, die größte Gruppe, die EVP, hat das in ihrem Programm. In Deutschland gibt es in allen Parteien Politiker, die darüber nicht nur nachdenken, sondern in manchen Fällen es offensiv fordern, dass man darüber nachdenkt und es zur Umsetzung, zu Verhandlungen kommt. Und so gesehen ist das, was wir durch die Sachverständigenliste, die Sie ja zu Recht zusammengefasst haben, hören, nicht nur nicht repräsentativ für die Debatte in der deutschen Politik, es ist vor allem total von der europäischen Debatte entkoppelt, wo viele erkennen, und wir sehen das, meine Kollegen und ich sehen das ganz genauso, der Status quo an den Grenzen ist dramatisch und inhuman. Wenn es nicht gelingt, humane Konzepte vorzuschlagen, irreguläre Migration ohne Bruch der Menschenwürde zu reduzieren, dann werden sich inhumane Rezepte durchsetzen. Mhm. Und es gibt Beispiele, wie es gehen kann. Und die Europäische Union hat bis jetzt nur ein einziges solches Abkommen in ihrer Geschichte verhandelt. Das war in der Ägäis mit der Türkei. Und das hatte eine durchschlagende, dramatische Wirkung binnen kürzester Zeit, die manche der Forscher und Forscherinnen versuchen zu ignorieren, die aber jedem klar vor Augen steht.
Dass sie selbst mit ausgehandelt haben. Jetzt ist aber ja das Argument, weil andere was machen, machen wir es auch nicht nur wirklich ein Argument, versuchen wir es also so ein bisschen zu unterfüttern. Wir haben ja die Gegenargumente gerade schon gehört. Das erste war, die rechtlichen Rahmenbedingungen wären schwierig. Sind aus Ihrer Sicht hinzukriegen?
Naja, wir haben zwei Ebenen. Wir haben EU-Recht. Und da ist klar, das EU-Recht verbietet derzeit aufgrund des Verbindungskriteriums, das sagt, man darf eine Person, die im zentralen Mittelmeer aus Tunesien kommt, nur nach, sagen wir, Ruanda oder Senegal bringen, wenn die Person eine Beziehung zu dem Land hat. Dieses Verbindungskriterium ist nicht in der Flüchtlingskonvention, ist nicht in der Menschenrechtskonvention und die Mehrheit der EU-Staaten will es ändern. Also die Frage ist, ist Deutschland bereit, dieses Verbindungskriterium aufzugeben? Die Menschenrechtsstandards kann Deutschland nicht aufgeben, soll es auch nicht aufgeben. Und das ist der Kernpunkt, dass die menschenwürdige Behandlung und der Zugang zu Schutz natürlich gegeben sein muss in einem sicheren Drittstaat. Ansonsten würden es Gerichte, das haben wir in Großbritannien gesehen, ja gar nicht erlauben, jemanden hinzubringen.
Aber da ist ja die große Frage, Herr Knaus, wie will man denn das garantieren? Da bräuchte man ja auch wieder Leute, die vor Ort kontrollieren. Also auch mehr Personal, meinetwegen deutsche Angestellte, die da hinfahren und das kontrollieren, ob diese Menschenrechte auch eingehalten werden.
Also wir haben ja Erfahrungen mit Abschiebungen und es gibt ja klare Grenzen, was man dabei tun darf. Trotzdem werden Leute abgeschoben nach Verfahren. Man kann natürlich individuell prüfen, ob ein Land für eine Person eine Gefahr darstellt. Ich gebe Ihnen das Beispiel Ruanda, das ja deswegen so viel diskutiert ist, weil es dort seit 2019 Asylverfahren durch den UNHCR gibt von Menschen, die aus Libyen dorthin gebracht werden. Die melden sich zwar freiwillig, aber sie melden sich, weil Ruanda für sie sicher ist. Und dort finden Verfahren statt. Wenn man das garantieren könnte, dass für diejenigen, die ab einem Stichtag im zentralen Mittelmeer von Libyen oder von Tunesien, wo wir derzeit eine brutale, inhumane Politik der Kooperation haben, wo diese Länder Menschen in Lager sperren, in der Wüste aussetzen, das unterstützt die EU derzeit. Wenn wir da die Alternative hätten, wir retten Menschen, wir bringen sie für die Asylverfahren dann allerdings nach Ruanda und dort wird dann, wie im englischen Abkommen, das wurde ja in den letzten Monaten nach den Gerichtsentscheidungen in London stark verändert, Ruanda hat zugesagt, jeder kriegt Schutz und darf dort bleiben, auch ohne einen Asylantrag. Also damit sind Kettenabschiebungen, die zu Recht eine Gefahr sind, ausgeschlossen.
Keine Frage, wenn es funktioniert. Aber reden wir über das Kosten-Nutzen-Verhältnis, was eben auch so deutlich angesprochen worden ist. Ruanda und Albanien, über die wir im Moment reden, die machen das ja auch nur, weil sie sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, haben wir gerade gehört. Das rentiert sich nur, wenn sich die Ausgaben für Geflüchtete, zum Beispiel eben im eigenen Land, also bei uns jetzt, deutlich reduzieren. Glauben Sie daran? Das hieße ja, dass Abschreckung wirklich funktionieren muss.
Also Abschreckung wäre ja illegal, weil dann da steckt das Wort Schrecken, also schreckliche Bedingungen drinnen.
Aber das ist doch die Idee dahinter, sind wir ehrlich, oder nicht?
Entmutigung.
Nein. Okay,
also,
nehmen wir Entmutigung.
Wenn man sagt, wir bringen Menschen in einen Staat, wo sie menschenwürdig behandelt werden, aber es ist nicht die EU. Und wir machen das ab einem Stichtag für jeden, der dann kommt. Das war das Ziel bei der EU-Türkei-Erklärung. Das hat also geführt, die Zahl der Menschen, die kamen, ist auf 3% gefallen, die Zahl der Toten auf 4%. Wenn der gleiche Effekt im letzten Jahr mit Abkommen die irreguläre Migration nach Spanien und Italien nur ähnlich beeinflusst hätte, wie damals in der Ägäis, hätten wir im letzten Jahr statt 215.000 irregulär Ankommenden 7.000 gehabt und statt fast 4.000 Toten 140 Tote. Das war der Effekt in der Ägäis. Und wenn wir diesen Effekt durch Abkommen wieder erzielen könnten, und dafür müssen wir natürlich Angebote machen. Und natürlich kostet das uns etwas. Die Frage ist, wird das Geld dann ausgegeben, um etwa in Ruanda extreme Armut zu bekämpfen? Das wäre sinnvoll. Oder geben wir es aus für Frontex oder für Waffen im Tschad? Das wäre natürlich unmoralisch. Bei Frontex ineffektiv, weil es nichts gebracht hat. Also die Frage ist natürlich, wofür ist das Geld? Aber wenn das Geld dazu führt, dass wir Hunderttausende weniger irreguläre Ankünfte haben und Tausende weniger Tote, wie viel ist uns das wert? Ich sage, Das sollte uns schon etwas wert sein.
Ich entnehme dem, Sie glauben, dass es funktioniert, wobei man jetzt auch noch diskutieren könnte, ob die Türkei und Ruanda ja das gleiche Verhältnis haben, also im Sinne von die gleiche Wirkung haben, ob man nun in der Türkei bleibt oder in Ruanda oder anderen Staaten. Aber welche Staaten kämen aus Ihrer Sicht in Frage?
Also was wir wissen, ist, dass in den letzten Jahren jedes Mal, wenn es seriöse Verhandlungen gab, sehr unterschiedliche Staaten bereit waren, die Standards zu erfüllen. Und ob ein Staat die Standards erfüllt, entscheidet ja nicht die Politik. Das entscheiden am Ende die Gerichte. Also wir haben in den letzten, seit 2000, gab es, als sichere Drittstaaten haben sich angeboten, im Falle von Australien 2011 Malaysia, es hat sich angeboten Ruanda für Großbritannien. Es hat sich auch die Vereinigten Staaten angeboten für Kanada. Die sagen, wir nehmen jeden zurück. Dort finden dann die Verfahren statt. Das sind Verhandlungen. Und das Entscheidende ist, dass wir jetzt in Deutschland diskutieren, sollte Deutschland dem Trend in der EU darüber ernsthaft mit Ländern zu reden, ob sie die Bedingungen erfüllen können, im Weg stehen, was den Status quo fixiert? Oder sollte Deutschland sagen, uns ist die Menschenrechtskonvention ein Grundwert. Wir wollen nicht, dass hier Menschenwürde irgendwo verletzt wird. Aber wir sind bereit, in ernsthafte Verhandlungen zu treten, wie übrigens die Große Koalition 2016 mit der Türkei.
Sagt der Migrationsforscher und Soziologe Gerald Knaus im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.